Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Longdrink im Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen an der Stelle und die strukturierte Patientenbeurteilung in den Fokus stellen dieses Podcasts. Wir haben ja in unserem kleinen Shot vorneweg schon mal das ABCDE-Schema kurz thematisiert, wollen da aber natürlich dann an der Stelle nochmal drauf eingehen. Lea, du hast uns einen Fall mitgebracht heute, anhand dessen wir das Thema besprechen wollen.
Völlig richtig. Ich fackel gar nicht lang rum und lese den einfach mal vor. Ihr werdet mit eurem Rettungsteam in das 5. OG in ein städtisches Hochhaus mit der Meldung Kollaps alarmiert. Vor Ort findet ihr einen 61-jährigen Patienten vor, der durch die Ehefrau im Badezimmer aufgefunden wurde. Der Patient reagiert nicht auf euer Eintreten und liegt blass und regungslos am Boden.
Okay, das ist ja jetzt mal von der Situationsbeschreibung für mich gleich so, dass ich da so ein paar Dinge wahrnehmen würde. Ich glaube, der klassische Rettungsdienstfall geht, und da gibt es natürlich vielerlei Modelle und vielerlei Erklärungsansätze, aber immer grob damit letztlich los, dass man sagt, okay, man versucht prinzipiell mal die Sicherheit an der Einsatzstelle zu beurteilen, würde ich sagen. Da wollen wir jetzt gar nicht fokussiert drauf eingehen, weil das ein Thema ist, wo man wahrscheinlich reihenweise Podcast-Folgen letztlich drehen könnte, aber klar ist, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht, und wenn wir ehrlich sind, werden wir das in keiner Fallbeschreibung, in keinem Szenarientraining an irgendeiner Schule oder in irgendeinem Training letztlich adäquat bespielen können. Es bleibt etwas, was einfach mega wichtig ist und was immer hinterfragt werden muss. Wir müssen also zuallererst überprüfen, ist die Einsatzstelle sicher? Und dann gucken wir, was für ein Setting haben wir hier eigentlich vorliegen? Also welches Scene, welches Szenario finden wir hier? Auf was achtest du da immer?
Grundsätzlich schaut man natürlich erstmal auf die Einsatzmeldung. Das ist ja das Erste, was wir wahrnehmen, der Kollaps. Und wenn ich dann in die Situation reingehe mit einem gewissen Mindsetting, dann ist natürlich, wie liegt der Patient da? Sitzt der? Läuft der mir vielleicht entgegen? Oder ist es wie hier, dass er auf dem Boden im Badezimmer liegt, was man schon immer ganz viel sagt? Oder wenn zum Beispiel Leute eine Decke schon haben, das heißt ja, dass die da schon irgendwie länger liegen müssen und irgendwie nicht hochkommen. Ich finde, man kann ganz viele Ersteindrücke einnehmen, auch schon, wie die Leute auf einen zukommen, die beteiligt sind, also die Ersthelfer oder irgendwie der Einweiser. Wenn die schon ganz aufgeregt sind, ist das irgendwie manchmal ein anderes Feeling für mich.
Ja, bin ich total bei dir. Man hat so gewisse Menschen, die sieht man und weiß, dass ganz viel Dramatik letztlich drinnen. Also sprich, diese Szenen und auch Situationsbeschreibung, die ist für uns einfach total wichtig, um so grundsätzlich mal festzustellen, in welche Richtung läuft dieser Einsatz an der Stelle. Kollaps als Alarmierungsstichwort ist ja für mich total diffus. Wenn ich Kollaps im Display lese, dann, das ist ja für mich so die Übersetzung. Der Leitstelldisponent hat keine Ahnung, was vor Ort los ist, so ungefähr. Und Ersteindruck wäre noch was ich kurz thematisieren würde. Ich finde, dass Ersteindruck natürlich mir klar sein muss, dass das völlig unterschiedlich letztlich der Fokus beim Ersteindruck liegt. Beim pädiatrischen, also beim kindlichen Patienten, beim Erwachsenen, beim geriatrischen oder auch beim Traumapatienten habe ich ja einen ganz anderen Fokus teilweise im ersten Blick. Wenn ich zum Beispiel den geriatrischen, also den alten Patienten sehe, da achte ich total auf, okay, was macht die Umgebung? Ist da viel Staub? Sind da Medikamentenberge, die ich sofort wahrnehme? In welchem Umfeld lebt der? Beim pädiatrischen Patienten habe ich sofort natürlich die Interaktion im Raum, wie reagiert das Kind und so weiter. Und beim Ersteindruck des Standard-Erwachsenen, Notfallpatienten natürlich, auf sich, das Hautkolorit, sehe ich sofort, dass der Patient schwer atmet und ist der überhaupt wach. Ich glaube also, dass wir da natürlich dementsprechend immer in einem anderen Fokus reingehen. Traumapatient, klar. Da schaue ich mir den Mechanismus an. Hockt der in einem PKW? Ist der stark deformiert? Sehe ich irgendwie eine Leiter oder Ähnliches? Kann ich wahrnehmen, wie das alles passiert ist, so im Ersteindruck? Also mir ist da irgendwie immer ganz wichtig, vorneweg zu sagen, dass der natürlich fokussiert auf die Einsatzmeldung und das Setting passieren muss und nicht immer dieselben zwei, drei Dinge angeschaut werden. Was mache ich danach? Jetzt habe ich rausgefunden, die Einsatzstelle ist sicher. Ich habe rausgefunden, wie sich die Situation zeigt. Badezimmer, 61-jähriger Patient. Und ich habe die Szene im Ganzen ja schon beschrieben gekriegt. Ersteindruck ist für mich, und darin endet das ja irgendwie so, sofort ein großes Problem. Also da gehe ich jetzt irgendwie aus dem Ersteindruck raus und sage, okay, ein Patient, der reagiert nicht, hier habe ich prinzipiell einen problematischen, wahrscheinlich kritischen Patienten und was mache ich jetzt? Wir kennen es schon, ABCDE-Schema.
Vielleicht noch einzuschieben, man kann diesen Ersteindruck auch ans Team verbalisieren, weil vielleicht hat der Praktikant nicht ganz verstanden, dass es hier einen potenziell kritischen Patient gibt oder der andere schläft noch im Nachtdienst. Und wenn ich an der Stelle schon sage, okay, mein Ersteindruck ist, dass wir hier einen potenziell kritischen Patienten haben, dann kann man sich alle zusammen auf einer Schiene bewegen und dann anders arbeiten, als jetzt vielleicht bei Oma Erna, die auf dem Sofa sitzt und sagt, die rechte Zeh tut ein bisschen weh.
Ja, absolut. Dann gehe ich ins ABCDE-Schema. Das haben wir ja schon in unserem Shot auch kurz thematisiert. Und das ABCDE-Schema wird bei so einem Patienten jetzt auch sehr deutlich, warum es total sinnvoll ist an der Stelle und warum es uns so weit bringt. Ich würde jetzt hingehen und würde den Patienten erstmal in Rückenlage legen, glaube ich, weil ich der Meinung bin, ABCDE-Schema geht nur in Rückenlage, wenn ich Atmung beurteilen will oder ähnliches, muss ich den Patienten vor mir sehen. Gehen wir d'accord, oder?
Völlig. Wenn ich ihn gerade eh bewege, beziehungsweise auf den Rücken drehe, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht aus dem Klo oder im Badezimmer raus will, weil da wirklich, ich kann kein vernünftiges ABCDE oder auch keine vernünftigen Maßnahmen, die darauf folgen, machen, wenn der da so eingekerchert sitzt. Und ich glaube, das ist was, was man in der Hast oder in dem Willen zu helfen manchmal ein bisschen vergisst und das kann dann im Nachhinein zu Problemen führen.
Ja, genau. Spätestens, wenn dann das EKG daneben steht und dann auf dem Klodeckel die Sauerstoffflasche liegt oder ähnliches, dann wird es natürlich komplex. Ja. Im ABCDE-Schema stelle ich jetzt mal fest, ich lege ihn auf den Rücken, dass ich so ein schnarchendes Atemgeräusch höre. Der Patient scheint da irgendwie ein Problem zu haben. Das ist ja für mich sofort ein Hinweis, wenn ich so ein Schnarchen höre, dass der Atemweg verlegt ist, die Zunge fällt zurück. Der Patient scheint also von vornherein schon mal gar nicht wach und vigilant zu sein. Welche Möglichkeiten habe ich zu reagieren? Ich würde jetzt den Kopf überstrecken an der Stelle. Aber das ist natürlich ein Problem, weil dann ist jemand am Kopf gebunden ganz lange an der Stelle, weil der wird ja nicht gleich aufwachen wahrscheinlich.
Ja, man kann sich natürlich überlegen, ob man an der Stelle schon Atemwegshilfen einsetzen möchte, also zum Beispiel einen Wendel oder einen Güdeltubus. Ich persönlich bin Fan vom Wendeltubus, weil gerade bei so einem Patienten, man vielleicht irgendwie noch gar nicht so wirklich festgestellt hat, wie tief bewusstlos der ist. Nicht, dass man sich dann ein A-Problem schafft, in dem der Patient erbricht. Deswegen würde ich einen Wendeltubus vorschlagen, anhand daran A zu sichern und zu gucken, ob das natürlich auch effizient ist, was wir da tun.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach eskaliert. Erstmal Handgriff, Kopf überstrecken an der Stelle, den Blick, ist der Atemweg frei, habe ich da eine akute Verlegung noch? Ist da erbrochen, ist, was ich rausräumen muss. Und dann kann ich ja sagen, okay, um jetzt den Menschen, der da hinten am Kopf ist, zu entlasten, dass ich dann den Wendeltubus oder den Güdeltubus etabliere und dann quasi so ein bisschen eskalierend durchgehe und versuche, schnell das Problem zu beheben. Das schaffe ich auch. Das schnarchende Atemgeräusch ist weg an der Stelle und deswegen gehe ich zu B und überprüfe jetzt die Atmung des Patienten im Allgemeinen und stelle fest, der atmet sehr, sehr langsam. Die Atemfrequenz von 6 zähle ich aus und sehr flach. Und an der Stelle würde ich jetzt als Notfallsanitäter auch mein Stethoskop in die Hand nehmen und auskultieren und stelle fest, er ist zumindest frei, also vesikulär belüftet auf beiden Seiten. Für mich also die klare Konsequenz, der Patient muss assistiert beatmet werden an der Stelle unter Umständen gleich. Also Beutelmaske, Sauerstoff, weil sein eigener Atemantrieb, also die Kombination aus Atemfrequenz und Atemzugvolumen ist nicht ausreichend an der Stelle.
Völlig richtig. Wenn wir das vernünftig managen, das auch gut funktioniert, würde ich weiter mit C gehen und den Griff ans Handgelenk wagen. Da habe ich einen tastbaren Puls. Ich schätze die Frequenz ungefähr auf 100, 110 ein. Das reicht mir für den Moment, in dem Moment auch einfach. Dann Recap ist bei 3 Sekunden. Das heißt, da haben wir irgendwie ein Problem, das ist verzögert. Ich muss also auch hier von einem C-Problem zusätzlich ausgehen. Man kann an der Stelle im Team das Ganze schon mal kommunizieren, dass er zusätzlich kaltschweißig ist, wir also kleine Pärchen haben und er ein bisschen kühl ist, dass man hier Schritte einleitet, um das mögliche C-Problem zu beheben. Zum Beispiel, indem man den Praktikanten anweist, einen IV-Zugang schon mal vorzubereiten, während wir in unserem Schema weitergehen.
Genau, ich würde als nächstes die Neurologie überprüfen. Mich interessiert hier jetzt vorrangig mal die Pupillen auf der einen Seite, kann ich hier sofort so ein bisschen wahrnehmen, ob es ein Problem gibt. Die Pupillen an der Stelle reagieren sehr träge auf Licht. Ich kann allerdings feststellen, dass die rechte Pupille ein bisschen größer ist als die linke. Ich messe auch gleich den Blutzuckerwert. Ich würde hier tatsächlich ein Hilfsmittel zur Hand nehmen. Eigentlich bin ich persönlich kein Fan von irgendwelchen Messwerten im ABCDE-Schema. Ich glaube, das verzögert, aber an der Stelle wäre natürlich die Fragestellung, wenn es ein Unterzucker ist, kann ich ihn gleich beheben und das Problem auf Seite räumen. Deswegen messe ich den Blutzucker an der Stelle. Der ist bei 101 Milligramm pro Deziliter, also auch unauffällig. Insgesamt überprüfe ich jetzt bei D noch abschließend den Glasgow Coma Scale, also die Frage, wie wach ist dieser Patient wirklich? GCS untersuche ich drei Dinge. Welche sind es? Magst du mir helfen? Ich untersuche Motorik auf der einen Seite.
Dann die verbale beste mögliche Antwort.
Ja. Und zu guter Letzt das Augenöffnen des Patienten. Hier kann ich maximal 15 Punkte vergeben an der Stelle. Und da lohnt sich vielleicht mal kurz den Podcast anzuhalten, den GCS zu googeln für den einen oder anderen. Der GCS bei dem Patienten ist bei 4 von 15 an der Stelle, stelle ich fest. Also sehr, sehr weit weg von normal. Er hat ein massives Bewusstseinsproblem. Für mich bedeutet das, dass der Patient eine stete Kontrolle des Bewusstseins benötigt. Eigentlich könnte ich ihn jetzt irgendwie in eine stabile Seitenlage legen oder ähnliches, aber ich habe ja sowieso irgendwie jemanden am Kopf, der kontrolliert beispielsweise, indem er die Beatmung durchführt. Ich würde jetzt da gar keine Maßnahme speziell drauf treffen, aber ich habe das Problem mitgenommen. Es ist nicht der Blutzucker und er hat ein neurologisches Problem.
Genau, völlig richtig. Außerdem beatmen in der stabilen Seitenlage wird schwierig. Zu guter Letzt müssen wir uns natürlich noch ein bisschen um E kümmern. Das heißt, wir machen eine Temperatur, die ist hier bei 35,1, was sich ja auch durch den kalten Badezimmerboden erklärt. Und wir können noch ein bisschen die Umgebung studieren, also fällt uns irgendwie was Besonderes im Badezimmer auf. Zum Beispiel sehen wir irgendwie Einstichstellen oder Medikamentenblister, die da rumliegen. Ist sonst irgendwie was seltsam? Das ist natürlich an der Stelle ganz wichtig, weil es ja darum geht, schnellstmöglich herauszufinden, was hat diesen Menschen in die Bewusstlosigkeit getrieben.
Genau, wir finden da überhaupt nichts, können aber jetzt festhalten, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz aus dem ersten Abschnitt, der Patient hat, wenn man das jetzt verbalisieren würde, ein A, B, C, D, E-Problem. Also der hat wirklich überall Baustellen. Wir haben aber das Atemwegsproblem gelöst durch ein Atemwegshilfsmittel. Wir haben auch das B-Problem gelöst, indem wir jetzt den Patienten beatmen an der Stelle mit einer 12 bis 15 Atemfrequenz. Wir beginnen das C-Problem zu lösen, indem wir einen IV-Zugang an der Stelle etablieren. D haben wir festgestellt, das Problem, und haben auch Maßnahmen eingeleitet, in dem Sinne, dass wir den Patienten da eng überwachen, und wir würden jetzt bei E bei der Temperatur auch frühzeitig wahrscheinlich einen Wärmeerhalt letztlich in irgendeiner Weise etablieren. Abschließend also ein kritischer Patient. Und jetzt muss man die Baustellen halt einfach klar benennen. Das haben wir gerade getan und du hast es vorhin erwähnt, auch im Team kommunizieren, das ist mega wichtig, glaube ich. Und allen so ein bisschen klar machen, wo sind die Probleme, die wir zu lösen haben. Ende dieses Ersteinschätzungsparts ist ja dann das Leitsymptom festzustellen noch.
Genau, völlig richtig. Bei diesen Patienten würde ich jetzt in meinem Team die Vigilanzminderung als absolutes Leitsymptom formulieren. Bist du da bei mir?
Absolut. Leitsymptom, Vigilanzminderung an der Stelle oder Bewusstlosigkeit kann man es genauso nennen und ein kritischer Patient. Und damit gehen wir jetzt letztlich in den nächsten Schritt.
Wenn wir gerade eben mit unserem Team in Kommunikation stehen, ist es unglaublich wichtig, Differentialdiagnosen zusammenzusammeln. Das weitere Vorgehen ist natürlich ganz wichtig, immer darauf anzupassen, was wir herausfinden wollen. Das heißt, hier bei diesen Menschen müssen wir uns jetzt überlegen, was kann zur Bewusstlosigkeit geführt haben und wie können wir das herausfinden, um dann in eine fokussierte Untersuchung zu gehen, in ein fokussiertes Sampler etc. Das heißt, mir würde jetzt natürlich hier einfallen, aufgrund der Pupillendifferenz und der geminderten GCS eine Hirnblutung oder allgemein irgendwie einen Stroke. Das wäre so das Erste, was ich in den Trichter werfen würde.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Patient vielleicht auch ein traumatisches Erlebnis hatte. Also vielleicht denken wir mal dran, dass der Patient zum Beispiel kollabiert ist und einfach blöd auf den Kopf gefallen ist. Also wir vielleicht ein Schädel-Hirntrauma haben.
Genau. Was man vielleicht auch noch überlegen könnte, sind immer irgendwelche endokrinologischen Dinge, wobei wir hier die Hypoglykämie schon ausgeschlossen haben.
Okay, das heißt, wenn man jetzt mal Differentialdiagnose auf den Punkt bringt, dann haben wir irgendwie das Schädel-Hirntrauma, wir haben den Schlaganfall und wir haben irgendeine Form der Hirnblutung an der Stelle. Und zu guter Letzt, vielleicht als Viertes einfach, weil ich das wichtig finde, Bewusstlosigkeit ist natürlich ein Riesenfeld, dann einfach den Herzinfarkt noch mit reinzunehmen an der Stelle, damit ich auch irgendwie ein kardiologisches Ereignis erkennen würde an der Stelle. Und jetzt haben wir irgendwie 4 Differentialdiagnosen für den restlichen Fall gesammelt. Wieso sind die denn so wichtig, die Differentialdiagnosen an der Stelle? Warum mache ich mir diesen Trichter an Differentialdiagnosen überhaupt auf?
Genau, wie schon leicht angedeutet, nur wenn ich einen Trichter aufgemacht habe und bestimmte Differentialdiagnosen gesammelt habe, kann ich dann auch fokussiert weitermachen. Zum Beispiel für einen Herzinfarkt muss ich ganz bestimmte Dinge untersuchen und vor allen Dingen auch erfragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Unterarm untersuchen möchte, ist das was anderes. Auch hier, wenn ich jetzt suche nach einem Trauma, muss ich natürlich andere Schritte einleiten, als wenn ich jetzt irgendwas anderes gemacht hätte. Das heißt, nur mit Differentialdiagnosen kann ich effizient nach den Dingen suchen, die ich eigentlich finden möchte.
Ja, ich finde am Sampler-Schema, das ja als nächstes quasi folgen würde, klassischerweise im Zuge von so einer strukturierten Patientenbeurteilung, wird das auch am klarsten. Sampler ist ja eine Abkürzung für letztlich Anamnesefragen, die man standardisiert beim Patienten abfragt, nämlich S wie die Symptome, A wie Allergien des Patienten, M wie Medikationen, die der Patient einnimmt, P die Patientengeschichte des Patienten zu erfragen, L die letzte Mahlzeit und auch die letzte Ausscheidung des Patienten letztlich zu erfragen, E das Ereignis im Ganzen nochmal kurz abzudecken, was genau ist passiert, und R Risikofaktoren zu benennen. Und ich finde am Punkt R Risikofaktoren benennen, die zu einem Ereignis geführt haben, da wird schon am klarsten, warum ich das nicht ohne Differentialdiagnosen machen kann. Ich kann ja in einem Patientengespräch jetzt nicht hingehen und den Patienten fragen, haben Sie Risikofaktoren, sondern ich muss ja gezielt fragen, ist der Patient vielleicht übergewichtig, raucht er beispielsweise, gibt es in der Familie Probleme, die Dinge werde ich nicht erfragen, wenn ich nicht irgendein Ziel habe, das ich letztlich versuche herauszufinden. Und ich finde, da werden diese Differentialdiagnosen so wichtig einfach. Jetzt habe ich den nächsten Schritt quasi kurz angesetzt an der Stelle. Sampler-Anamnese ist das, was folgt. Hast du da noch Anmerkungen zu?
Nein, zur Sampler-Anamnese habe ich keine Anmerkungen. Auch hier haben wir wieder ein standardisiertes Vorgehen, wo man eben nichts vergessen kann. Zusätzlich darf man natürlich die anderen Schritte nicht vergessen, nämlich die fokussierte Untersuchung. Auch hier die Differentialdiagnosen brauche ich, um sozusagen jetzt zu gucken, kann ich irgendwelche Hinweise auf meine vorherig gestellten Differentialdiagnosen finden. Hier würde man jetzt vielleicht eine kurze, schnelle Traumauntersuchung machen, sich vor allen Dingen den Kopf angucken, ob man da irgendwelche Hinweise findet, vielleicht irgendwie Battle Signs oder sonstiges.
Was ist Battle Signs, wenn du es erwähnst?
Ja, das sind Hämatome hinter den Ohren, die auf einen Schädelbasisbruch hinweisen können. Genau. Zusätzlich kann man jetzt im Rahmen der Teamarbeit natürlich anfangen, erste Messwerte zu generieren, die für uns jetzt wichtig sind, zum Beispiel ein Blutdruck oder eben ein EKG, weil wir ja auch das ACS angesprochen hatten.
Ja, was glaubst du persönlich, jetzt haben wir irgendwie 3-4 Dinge gleichzeitig, Sampler-Anamnese, die fokussierte Untersuchung, also den Patienten mal von oben bis unten mit einem Fokus auf bestimmte Ereignisse anzuschauen und auch die verschiedenen Messwerte zu erheben. Was ist jetzt das Wichtigste? Kann man das verallgemeinernd sagen? Was mache ich zuerst?
Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinernd sagen kann, weil bei bestimmten Unfällen oder Ereignissen ist es unglaublich wichtig, schnell einen Sampler zu kriegen, um überhaupt zu wissen, worum es geht. Bei anderen ist eine fokussierte Untersuchung total wichtig und wieder bei anderen brauche ich relativ schnell zum Beispiel ein EKG. Ich persönlich mache das immer so, hier habe ich einen Patienten, der bewusstlos ist. Das heißt, ich kann eh nur eine Fremdanamnese erheben und nicht den Patienten selbst fragen. Man kann also schauen, dass man sich aufteilt. Man ist ja mindestens zu zweit, bei uns meistens sogar zu dritt, weil wir eine Leerrettungswache sind. Das heißt, ich kann schauen, dass ein Mensch fokussiert sich um die Messwerte kümmert. Ein anderer kann vielleicht die Untersuchung schnell machen, das dauert ja nicht lang, und dann in die Fremdanamnese gehen. Und wichtig ist natürlich, dass man sich im Team nach all diesen verschiedenen Untersuchungen und Messwerten wieder trifft, um die Informationen zusammenzutragen, um wieder auf einen Stand, auf ein gemeinsames mentales Modell zu kommen.
Okay, wenn wir das jetzt durchgehen an der Stelle, wir sind zu dritt in diesen Einsatz gegangen, vielleicht der Auszubildende, die Auszubildende haben jetzt begonnen, alle Vitalparameter für uns zu messen. Wir werden eine Sauerstoffsättigung letztlich zu Beginn der assistierten Beatmung feststellen bei 89%. Und die Atemfrequenz hatten wir schon an der Stelle. Der Blutdruck des Patienten, der ist bei 190/70. Und wir stellen eine Temperatur von 35,1 Grad fest. Das EKG, das kommt an der Stelle, zeigt uns, wir machen natürlich ein 12-Kanal-EKG an der Stelle, zeigt uns einfach einen Sinusrhythmus ohne Auffälligkeiten. In der Sampler-Anamnese stellen wir fest, dass der Patient Allergien hat gegen Ibuprofen, dass der Patient langjähriger Raucher ist im Bereich der Risikofaktoren und sonst aber ohne Patientengeschichte oder Dauermedikationen ist an der Stelle. Also aus einem relativ gesunden und uneingeschränkten medizinischen Alltag heraus jetzt in dieses Ereignis geraten ist. Was wir aber wissen ist, dass der Patient in der Familienvorgeschichte Probleme hat. Also an der Stelle der Vater und die Mutter jeweils Schlaganfälle erlitten haben. Das sind für uns natürlich jetzt mega wichtige Zeichen. ein letztes Untersuchungszeichen oder eine letzte Untersuchungsmethode, die jetzt vielleicht hier gerade nicht so relevant erscheint, möchte ich noch erwähnen. Das ist das OPQRST-Schema, das wir gerade in der Schmerzanamnese letztlich versuchen darzustellen. Beim OPQRST-Schema, das letztlich die Symptome bei Schmerzen versucht näher zu beschreiben, untersuchen wir Onset, also die Frage, wann ein Schmerz begonnen hat, Palliation, Provocation, also die Frage, was löst Schmerz aus, die Radiation, also die Frage der Ausstrahlung, wo war ich jetzt, OPQR?
Du hast Q vergessen.
Q habe ich vergessen, die Quality, also die Art des Schmerzes, ist ein stechender, ist ein brennender, ist ein kolikartiger Schmerz, Severity, wie stark ist der Schmerz, da ist so diese 1 bis 10 Skala immer entscheidend für uns, die subjektive Wahrnehmung und Time, wann hat es angefangen und in welchem zeitlichen Verlauf hat sich dieser Schmerz letztlich jetzt verändert, also ist der stärker geworden, hat der mal eine Zeit lang ausgesetzt. Das OPQRST-Schema ist also isoliert eigentlich für Schmerzen gedacht, kann aber ja eigentlich für ganz viele Ereignisse angewendet werden, wenn man das so raushört. Also ich könnte ja auch bei dem Patienten jetzt fragen, wann hat es denn angefangen, war er mal wacher zwischendurch, wie hat sich das im Verlauf geändert? Oder ich kann auch speziell fragen, wenn der Patient zum Beispiel Kopfschmerzen vorher geäußert hatte, ja, wie waren die denn an der Stelle?
Gut, wir haben jetzt also in unserem Team die Sampler-Anamnese, die fokussierte Untersuchung und die Messwerte zusammengetragen. Das Ganze sollten wir jetzt im Team nochmal zusammenfassen und gemeinsam eine Differentialdiagnose bewerten. Das heißt, alles, was wir uns überlegt haben, wenden wir jetzt auf den Patienten an und auf das, was wir herausgefunden haben und nehmen die Differentialdiagnose, die am ehesten dazu passt und definieren so unsere Arbeitsdiagnose. Das heißt, wenn wir uns den Patienten hier angucken mit der Pupillendifferenz, mit der verminderten GCS, mit der verminderten Atemfrequenz, da würde für mich einfach die ICB bzw. Stroke, um es groß zu fassen, blutig oder nicht blutig, passen. Und ich würde sogar noch eins weitergehen und sagen, aufgrund der Pupillendifferenz könnte man und auch so ein bisschen den nicht Unfallhergang, aber das Geschehen mit dem Toilettengang eher auf eine Blutung tendieren oder plädieren. Was natürlich wichtig ist, weil wir anhand dieser Arbeitsdiagnose natürlich erstens jetzt weiter entscheiden, wie wir mit dem Patienten weiter verfahren und natürlich welche Zielklinik wir benötigen, was in diesem Fall natürlich eine Neurochirurgie wäre.
Also die Arbeitsdiagnose, höre ich jetzt raus, ist Hirnblutung,
ja,
/ Schlaganfall, weil wir es natürlich hundertprozentig nicht differenzieren können, aber bei dem schwerwiegenderen Ereignis der Hirnblutung, dementsprechend würden wir ein neurochirurgisch angebundenes Krankenhaus anfahren.
Völlig richtig. Wenn also unser ganzes Team jetzt diesen einen Weg gemeinsam vor Augen hat, können wir besondere Maßnahmen in dem Kontext der Krankheit ergreifen. Da möchten wir jetzt allerdings gar nicht so drauf eingehen. Das wäre, glaube ich, eine eigene Folge. Wir können anhand unserer Arbeitsdiagnose also die Lagerung und den Transport des Patienten beginnen und vor allen Dingen die richtige Zielklinik, wie wir gerade schon angesprochen haben, dann auswählen. Das Ganze muss natürlich immer wieder mit einem Reassessment funktionieren. Also immer dann, wenn sich der Patientenzustand verändert, wir eine Maßnahme ergreifen, das kann auch zum Beispiel eine Umlagerung sein, müssen wir natürlich sicher gehen, dass nicht wieder ein neues ABCDE-Problem aufgetreten ist, das wir unter Umständen dann gleich behandeln müssen.
Das heißt, hier können wir letztlich auf unser ABCDE-Schema wieder zurückgreifen, das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft und an vielen verschiedenen Stellen im Laufe der weiteren Versorgung letztlich das wieder in den Mittelpunkt stellen und natürlich auch überprüfen, ob unsere Maßnahmen Erfolg haben. Ist beispielsweise die Sättigung von, die war ja bei 89%, ist die vielleicht unter assistierter Beatmung an der Stelle hochgegangen? Oder ist es vielleicht so, dass der Patient mit einem adäquaten Sauerstoffgehalt vielleicht doch auch wieder vigilanter wird oder ähnliches? Sehr wahrscheinlich scheint es nicht. Der Patient hat ein großes Problem und wird ja in ein neurochirurgisches Krankenhaus gefahren. Okay, an der Stelle fällt dir noch irgendwas ein, was wir hier total vergessen haben?
Nein, mir fällt nicht ein, was wir total vergessen haben.
Gut, liebe Lea, dann zum Abschluss dieser Long Drink 1 Episode strukturierte Patientenbeurteilung fordere ich dich heraus. Wir spielen 60 Sekunden Countdown. Das heißt, du hast gleich 60 Sekunden Zeit, alles, was dir zu diesem Thema, was wir heute erzählt haben, herauszufinden, auf den Punkt zu bringen für unsere Hörerinnen und Hörer und nur das Wichtigste noch einmal wiederzugeben. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alles klar, dann Countdown 60 Sekunden. Ich zähle von 3 runter in 3, 2, 1, go!
Also, wir haben uns um die strukturierte Patientenuntersuchung gekümmert und wir fangen an mit der Ersteinschätzung, gefolgt von der Entscheidung, ob der Patient kritisch oder eben nicht kritisch ist. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir in die Differentialdiagnosen, um zu gucken, wie wir uns weiter bewegen. Daraufhin folgt dann die weiterführende Anamnese und die Untersuchung, also Sampler, fokussierte Untersuchungen und Messwerte. Dann treffen wir uns im Team nochmal, bewerten unsere Differentialdiagnosen, entscheiden uns für eine Verdachts- bzw. Arbeitsdiagnose und gucken dann, wie wir unsere weitere Behandlung an diesen Patientenzustand anpassen. Das funktioniert mit einem Reassessment, mit einem Lagerung des Patienten und letzten Endes dem Transport in die Zielklinik.
Hervorragend. 45 Sekunden hast du gebraucht. Ja, das ist noch nicht Rekord, aber für die vielen Informationen, glaube ich, sehr gut. Das war Long Drink Teil 1, die strukturierte Patientenbeurteilung, die wir euch in diesem Podcast letztlich versuchen wollten, näher zu bringen. Ich glaube, es ist klar geworden, dass eine feste Struktur und standardisierte Maßnahmen extrem wichtig sind, um den Patienten zu versorgen. Und ich hoffe, dass unsere Konzepte und Ideen, ABCDE-Schema und so weiter, auch hier deutlich geworden sind. Wir haben letztlich, ohne zu wissen, was los ist, dem Patienten hier eine adäquaten Behandlung zugeführt. Klar ist, das werden vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer gemerkt haben, dass es natürlich unterschiedliche Philosophien gibt, verschiedenste Verbände und Fachgesellschaften, die an der einen oder anderen Stelle die eine oder andere Maßnahme sehen. Ich glaube aber, dass unsere Konzepte und Ideen klar geworden sind und ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und hattet ja vielleicht eine gute Autofahrt, vielleicht eine gute Wiederholung oder einen guten Einstieg in das Thema. An der Stelle, Lea, ich würde mich verabschieden.
Ich mich auch.
Super, euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis dann.